Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 52. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit dem VBRG produzieren und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die wieder dabei sind oder die auch uns zum ersten Mal hören. Wie schön, dass ihr da seid. In dieser Folge geht es unter dem Motto Weiterreden um Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus nach dem 7. Oktober. Und dafür haben wir vier wirklich spannende Expertinnen eingeladen und freuen uns sehr, die euch jetzt vorzustellen. Wir sprechen mit Joanna Hassoun und Shai Hoffmann, die sicherlich einige von euch kennen werden, weil sie durch ihre Projekte, durch das Trialoge-Projekt über Israel und Palästina sprechen, durch ihr gleichnamiges Buch und auch durch den Podcast von Shai Hoffmann sicherlich vielen von euch schon bekannt sind. Für diejenigen, die sie noch nicht kennen, Joanna Hassoun ist deutsch-palästinensische Aktivistin, politische Bildnerin und Campaignerin. Und Shai Hoffmann beschreibt sich selbst als deutscher Jude mit israelischen Wurzeln. Er ist Sozialunternehmer, Aktivist, Speaker, Moderator und auch Host von dem gleichnamigen Podcast über Israel und Palästina sprechen. Beide sind seit über einem Jahr gemeinsam für ihr Projekt Trialog von Schule zu Schule unterwegs, um über die aktuelle Situation zu sprechen und vor allen Dingen um Gesprächsangebote zu machen und Gesprächsformate zu schaffen. Wir hören die beiden im Gespräch im ersten Teil des Podcasts. Im zweiten Teil des Podcasts geht es in einem Gespräch mit Nissa Gerdi und Marina Schanifsky um die Frage, wie sich die Arbeit der Opfer- und Betroffenenberatung stellen seit dem 7. Oktober verändert hat. Für all diejenigen, die Nissa Gerdi noch nicht in unserem Podcast oder an anderer Stelle kennengelernt haben, sie leitet die Betroffenenberatungsstelle Empower in Hamburg in Trägerschaft von Arbeit und Leben. Und Marina Schanifsky leitet die Beratungsstelle OFEC e.V. für Betroffene antisemitischer Angriffe und Diskriminierung.
Ihr hört jetzt das Gespräch mit Joanna Hassoun und Shai Hoffmann. Das Gespräch wurde Mitte Oktober geführt.
Joanna Hassoun und Shai Hoffmann, viele unserer Hörerinnen kennen euch wahrscheinlich, eure Projekte, euren Podcast und auch euer aktuelles Buch. Aber für alle diejenigen, die euch nur selten gehört haben oder noch gar nicht kennen, stellt euch doch vielleicht mal ganz kurz vor und wenn ihr mögt, auch eure gemeinsamen Projekte.
Ja, hi, ich bin Joanna Hassoun, bin Geschäftsführerin von TransAgency e.V. Ich bin Palästinenserin, bin im Libanon geboren, bin aufgrund des Bürgerkriegs nach Deutschland geflohen mit meiner Mutter und meinem Bruder und versuche seit sehr lange meinen Weg in Deutschland zu finden. Würde sagen, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich.
Ja, und ich bin Shai Hoffmann, ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft im Wandel. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen und ja, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen, habe israelische Eltern. Und genau das, was uns wahrscheinlich heute hierher bringt, ist unser gemeinsames Projekt, nämlich das Projekt Trialoge. Und da gehen wir bestimmt noch im Laufe des Gesprächs drauf ein. Ein kleiner Cliffhanger an der Stelle.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr euch trotz allem die Zeit nehmen konntet, in unseren Podcast zu kommen. Ihr seid ja beide schon vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober vor einem Jahr und dem nachfolgenden Gaza-Krieg in der politischen Bildungsarbeit zu Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus aktiv gewesen. Wo spürt ihr seit dem 7.10. vor einem Jahr aus euren Perspektiven und Erfahrungen die größten Veränderungen?
Im gesellschaftlichen Zusammenhang im Grunde genommen. Wir haben eine sehr starke Spaltung gegenüber jüdischen, aber auch gegenüber muslimischen Menschen. Wir haben einen Anstieg von Antisemitismus, wir haben einen Anstieg von antimuslimischen Rassismus und die Dialogräume werden immer enger, die Diskursräume werden immer enger und es wird immer schwieriger, im Gespräch zu bleiben und nicht in so reflexartige Gespräche zu verfallen, die spalten, die hasserfüllt sind oder ideologisch behaftet sind.
Ja, ich würde vielleicht hinzufügen, dass wir eine starke, also vor allen Dingen würde ich sagen, nach dem 7. Oktober ein starkes Empathiegefälle auch wahrnehmen. Und zwar dahingehend, als dass man beobachtet auf einer politischen Ebene, dass es da auch nach wie vor eine gewisse bedingungslose, in Anführungsstrichen, Unterstützung Israels gibt, wobei die sich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen geändert hat. Wir sprechen jetzt hier Mitte Oktober miteinander und jetzt haben die Grünen ja auch bekannt gegeben, keine Waffen mehr liefern zu wollen oder keine Waffen zu liefern. Also auf einer politischen Ebene gibt es einen starken Support Israel gegenüber. In der Gesellschaft sieht es aber mittlerweile ganz anders aus. Da gibt es viel kritischere Stimmen, die wir natürlich dann auch nicht selten im Raum Schule merken. Und das führt dann auch oft dazu, dass ja da extrem viel Unwissen, Unsicherheit, aber auch leider Hass verbreitet wird.
Ja, Schule ist auch genau das Stichwort. Ich habe mir in Vorbereitung auf das Gespräch mit euch einen Kurzfilm angeschaut, wo es so einen kurzen Einblick in eure Arbeit bei Trialoge in den Schulen gibt. Und ich würde euch bitten, vielleicht könnt ihr das beschreiben, wie ihr mit den Schülerinnen arbeitet und wie sich genau auch diese unterschiedlichen Empathien und Verhärtungen vielleicht auch in den Schulworkshops abbilden und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, die zu machen?
Also wir kreieren hier in unseren Trialogen erstmal einen Braver Space. Das ist ein sogenannter mutiger Raum, um über herausfordernde und kontroverse Themen zu sprechen, um über Israel-Palästina zu sprechen, über Gaza, über den 7. Oktober. Und das ist ein, wie gesagt, ein mutiger Raum, der aber natürlich in einem respektvollen Miteinander stattfinden soll und wo wir uns zuhören, wo wir uns den Raum geben, um auch über unsere Gefühle zu sprechen, unsere Meinungen auszudrücken. Und wichtig ist an der Stelle, ist, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Also wenn die SchülerInnen etwas sagen, dann korrigieren wir sie nicht sofort und sagen, da hast du was Falsches gesagt, da ist was Rassistisches oder Antisemitisches, sondern sie dürfen erstmal sagen, was sie wollen und wir ordnen das dann später dann ein. Einer der großen Parts unserer Trialoge ist das Thema Gefühle, Umgang mit Gefühlen. Wir haben da unsere Gefühlskarten, die wir quasi da mit den Schülern teilen. Die dürfen sich dann oder können sich dann ein Gefühl oder mehrere Gefühle aussuchen, mit denen sie sich identifizieren, wenn sie an Israel-Palästina denken. Und das ist sowas wie Wut, Schmerz, Dankbarkeit, Traurigkeit, Überforderung. Und dann teilen sie diese Gefühle mit uns und dann kommen wir auch ins Gespräch. Dann gibt es die Möglichkeit auch, uns Fragen zu stellen. Wir haben so eine am Ende, wenn wir auch über unsere eigenen Gefühle auch sprechen und vielleicht auch ein bisschen ausholen und auch Dinge einordnen, gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, persönliche Fragen, aber auch politische Fragen. Und wir versuchen, alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. So, das ist so ungefähr der grobe Ablauf.
Es ist ja, kann man ja auch sagen, leider so, dass wir zum Beispiel nicht an jüdische Schulen gehen, wo die meisten jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen sind, sondern wir kommen oft an staatliche Schulen. Wir waren jetzt auch mal in so einer Waldorfschule und so, auch in Ostdeutschland, in so einem privaten, einer privaten Oberschule. Aber im Großen und Ganzen sitzt uns eigentlich nur postmigrantische Gesellschaft gegenüber. Und das mit dem Empathiegefälle ist schon insofern zu spüren, als dass ich das Gefühl habe, dass, oder auch nicht nur das Gefühl, sondern die Erfahrung mache, dass wahnsinnig viele Jugendliche sehr gefärbt sind von den Inhalten, die sie auf Social Media konsumieren und das oft auch unreflektiert in diesen Raum der Trialoge hineintragen. Und wir eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, zu überlegen, okay, wie greifen wir das auf? Wie ordnen wir das so ein, dass oder wie vergessen wir es vor allen Dingen nicht, was da gesagt wird, so dass nicht der Rest dieser Teilnehmenden in der Trialogrunde glauben, ah ja, das hat diese Person gesagt und es ist unwidersprochen geblieben. Also das ist ein ständiges Überlegen, Abwägen, wo geht man rein, was lässt man stehen, was greift man auf? Und da muss man schon sagen, da gibt es ganz, ganz, ganz selten mal eine Person, die sozusagen auch der Hamas oder Hisbollah, Iran, Saudi-Arabien oder wem auch immer kritisch gegenübersteht, sondern da gibt es eine enorme Kritik Israel gegenüber und genau, und nicht nur Kritik, sondern oft schlägt das leider auch in einem gewissen Israel-Hass über und manchmal sogar auch antisemitische Narrative oder Verschwörungserzählungen.
Gibt es Situationen, bei denen ihr Grenzen zieht oder auch Grenzen ziehen müsst?
Also natürlich würden wir eine Grenze ziehen, wenn es zu Gewalt kommen würde, also zu körperlicher, also zu physischer Gewalt, was bisher aber auch noch nicht, Gott sei Dank, auch der Fall war, weil sie, wie gesagt, durch den Raum, den wir ja kreieren, versuchen wir ja auch eine Vertrauensbasis auch zu schaffen. Und es gibt aber teilweise eine gewaltvolle Sprache, die auch gewaltverherrlichende Sprache, die kommt durchaus vor. Aber die ist ja eh da. Und deshalb ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Wenn wir das jetzt auch wieder im Keim ersticken, dann überlassen wir sie ja den radikalen Kräften und würden eigentlich genau dasselbe machen, was da quasi da draußen passiert. Und dann würden die Schüler und Schülerinnen sagen, so seht ihr, wir können doch nicht unsere Meinung sagen, wir können doch nicht sagen, was wir denken. Wir versuchen zu transportieren, sagen, natürlich kannst du deine Meinung sagen, wir müssen aber deine Meinung nicht gut finden. Oder deine Meinung ist vielleicht antisemitisch, deine Meinung, oder ist es rassistisch, oder ist es auch menschenverachtend, wenn wir jetzt nicht von diesen klassischen Ismen ausgehen. Und da unterstützen wir uns ja auch gegenseitig, wenn beispielsweise Shai angegriffen wird, also verbal angegriffen wird, dann versuche ich zu unterstützen oder umgekehrt, dass wir uns da gegenseitig auch supporten, weil wir ja auch nicht frei sind von Emotionalisierung. Und dementsprechend versuchen wir quasi da aus dieser Emotionalisierungsschiene rauszukommen. Und wir hatten ich weiß nicht genau, ob das letzte Woche erst war. Ich bin ja gerade auch sehr stark emotionalisiert, weil für mich ist es ja gerade nicht nur Gaza, das, was mich halt wirklich fertig macht, sondern auch der Krieg im Libanon. Und ich benenne ihn als Krieg. Ich kann das nicht mehr ertragen, wenn jemand sagt, das ist eine Eskalation. Da sterben Menschen, da sind über 2000 Menschen gestorben. Jetzt habe ich ja mein Problem, dass auf der libanesischen Seite meine Familie ist, die jetzt vollständig evakuiert ist, die verteilt ist. Und die aber schon seit 76 Jahren Geflüchtete sind. Und dann war ich in der Situation, wo ich stark emotionalisiert war. Wir haben das miteinander geteilt, auch mit der Klasse geteilt. Und im Endeffekt haben wir ja trotzdem einen Konsens gefunden, um darüber zu sprechen und auch einen Weg der Menschlichkeit zu bewahren. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir nicht plötzlich übergreifen und sagen, so, und das ist jetzt problematisch. Aber natürlich habe ich jetzt gerade eine sehr stark emotionalisierte Situation, auch für mich.
Und das ist etwas, was uns gerade absolut zum Verzweifeln bringt, weil wir einfach das Gefühl haben, wir gucken zu, was da passiert. Joanna ist betroffen, meine Familie im Norden ist auch betroffen. Die müssen auch irgendwie, die können Gott sei Dank entweder im Bunker sitzen, aber das willst du ja auch nicht, sondern die flüchten. Und wir hier können versuchen, irgendwie das, was da passiert und das, was an Falschmeldungen das Internet überschwemmt und TikTok überschwemmt, versuchen wir mit unseren Emotionalitäten irgendwie aufzufangen. Das ist eine Arbeit, da weiß ich nicht, wie lange wir das noch durchhalten, aber vielleicht landen wir auch irgendwann in der, weiß ich nicht, in einer Therapieanstalt, weil wir das einfach, weil das so ein wahnsinniger emotionaler Druck ist und wir das Gefühl haben, okay, was hilft das eigentlich? Was machen wir hier? Wir reden hier, ja, wir müssen miteinander reden, aber das hilft ja den Menschen vor Ort nicht.
Nein, aber wenn es hilft, und das haben wir ja selber gespürt, Shai, als wir letzte Woche, das ist das, was mich ja auch wieder so, ich will nicht sagen beruhigt ist der falsche Begriff, aber wir waren jetzt in verschiedenen Orten, Trialoge, wo wir auch gemeinsam für das die Anerkennung des Leids des anderen auch einstehen. Daran wird sich auch nichts für uns ändern. Und dann saßen wir da vor zwei Klassen, wo sie angefangen haben zu weinen. Wirklich, ich weiß nicht, wie viele, ich habe das nicht mehr mitbekommen, wie viele Schüler und Schülerinnen angefangen haben zu weinen. Also plus Shai, plus meine Wenigkeit. Und am Ende sogar noch die Lehrerin, die auch mitgeweint hat. Und das sind so Sachen, wo du dann denkst, okay, ja, es liegt nicht in unserer Hand. Wir wünschten, wir könnten das tun, weil wir stehen 100% dafür ein, dass es keinen anderen Weg gibt als die Koexistenz, dass es keinen anderen Weg gibt als Frieden, als Gerechtigkeit, als Sicherheit für alle Menschen. Und nichtsdestotrotz bleibt uns ja nur übrig zu sagen, okay, was können wir hier bewirken? Und was wir hier bewirken können, ist, einen Raum für Empathie zu schaffen. Es ist eigentlich total banal, aber das ist das, was wir im Grunde genommen versuchen, mit unseren Narrativen kräftezehrend hinzubekommen.
Ich würde gerne mal eine Passage von der Feedback-E-Mail vorlesen von der Lehrerin, die uns heute erreicht hat. Und die hat uns so tief berührt. Und das ist auch das erste Mal, dass wir das jetzt hier so machen. Also die Lehrkraft schreibt: Von unserer Seite her kann ich rückmelden, dass wir durchweg positive Rückmeldungen bekommen haben. Es war so emotional und die Schülerinnen waren so erleichtert, über dieses Thema offen sprechen zu können. Es ist wie ein Knoten, der geplatzt ist. Wir sind so glücklich, dass es endlich das Ventil für die Schülerinnen gab, das es seit so langer Zeit benötigte. Sogar Lehrkräfte, die der Thematisierung kritisch gegenüberstanden, sind so positiv überrascht. Ich glaube, es hat dem Ganzen das für viele leider Abstrakte weggenommen und menschlich gemacht. Genau, und das ist etwas, was uns krass berührt und das ist vielleicht auch der kleine Strohhalm, der uns ein bisschen Hoffnung einatmen lässt.
Ich hatte noch zu Shai gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich gerade in der Lage bin, ob einen Trialog zu führen, weil ich selber so stark emotionalisiert ist. Dann hat Shai zu mir gesagt, dann müssen wir darüber reden. So, und dann ist genau das passiert, was gerade wir geschildert haben. Und das meine ich mit, wir geben uns den Raum, auch wir beide, auch Shai und meine Wenigkeit, auch wir beide geben uns den Raum, wenn einer stark emotionalisiert ist, auszuatmen, zu überlegen, zu reflektieren und nicht sofort zu sagen, aber wie konntest du das jetzt sagen? Das ist jetzt problematisch oder das ist jetzt irgendwie, nee, jetzt gerade geht es mir nicht gut oder jetzt gerade geht es Shai nicht gut. Also hören wir uns zu und diskutieren miteinander oder vielleicht können wir auch gerade nicht diskutieren und wir greifen das zu einem anderen Zeitpunkt auf, um miteinander weiter zu diskutieren. Alles machbar.
Das, was ihr beschreibt, verweist ja auch darauf, dass die Schülerinnen eigentlich in den Schulen viel mehr Raum gebraucht hätten oder bräuchten, um eben über die Situation in Gaza, in Israel, im Libanon zu sprechen. Und wie nehmt ihr das wahr? Was braucht es, damit mehr gesprochen werden kann?
Was wir brauchen, sind Lehrkräfte, die ein genuines, ein intrinsisches Interesse haben, diese Räume zu öffnen und ihren SchülerInnen zuzuhören und empathisch auf sie zu reagieren, sich weiterzubilden, wenn es um antimuslimischen Rassismus. Im Übrigen auch, ich würde auch gerne nochmal darüber sprechen, auch wie viel, gerade nach dem 7. Oktober, auch wie viel antipalästinensischer Rassismus vielleicht auch in Schulklassen da ist, auch seitens der Lehrkräfte. Und das müssen wir auch thematisieren. Wie viel Antisemitismus da ist, wie das irgendwie dechiffriert werden kann, also wie das dekonstruiert werden kann. Und das ist es bedarf einer immensen Anstrengung auch der Lehrkraft, sich da weiterzubilden, und wir kommen aber gar nicht drum herum, denn wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft, und das wird zukünftig noch viel stärker entlang von erinnerungspolitischen und erinnerungskulturellen Debatten entschieden, wie wir miteinander umgehen.
Es ist, wenn ich nochmal im Bereich Schule reingehe, es geht ja auch dabei, natürlich ist primär sind die Schüler und Schülerinnen unsere Zielgruppe, aber was wir jetzt auch festgestellt haben, ich meine, wir haben auch Lehrkräfte, Lehrer und Lehrerinnen, die selbst betroffen sind, die haben auch keinen Raum und die gehen auf Toilette, um zu weinen. Ich hab das jetzt die letzten Wochen so häufig mitbekommen. Ich hab's letzte Woche erst noch von einer Lehrerin mitbekommen. Ich habe nur gefragt, wie geht es dir, weil ihre Familie betroffen ist, libanesisch betroffen. Und sie hat angefangen zu weinen vor dem ganzen Kollegium, weil noch nie in einem Jahr jemand sie gefragt hat, wie geht es dir? In ihrem eigenen Kollegium. Und das ist kein Einzelfall. Egal mit welchen Lehrkräften ich spreche, schreibe, nicht nur Lehrkräften, auch Personen, die in den Ämtern arbeiten, die in Firmen arbeiten, die selbst betroffen sind, die kriegen kein echtes Interesse von ihren Kollegen und Kolleginnen. Niemand fragt sie, wie geht es dir eigentlich? Und sie fühlen sich nur noch immer einsamer. Und für Lehrkräfte ist es natürlich noch umso schwieriger, weil sie sollen dann noch die Situation ihrer Schüler und Schülerinnen quasi auffangen, wenn es ihnen selber nicht gut geht. Und ist das die Gesellschaft, in der wir eigentlich leben möchten, wo unsere Kollegen und Kolleginnen, und jetzt unabhängig von Israel-Palästina, ne, das kann auf alles quasi anwendbar sein, ist das die Gesellschaft, in der wir eigentlich leben möchten, wo Kollegen und Kolleginnen auf Toilette gehen müssen, um zu weinen, um danach weiter zu funktionieren? Ehrlich gesagt möchte ich das nicht, aber das ist leider eine Realität.
Ja, ich finde diese Frage durchaus interessant, weil der Raum Schule, Joanna, ist ja auch ein hierarchischer Raum. Und Lehrkräfte, ich war noch nie Lehrkraft und ich habe auch voll Respekt vor allen Lehrkräften. Vielleicht hören ja auch einige Lehrkräfte hier zu. Aber ich glaube, dass es oft auch so ein Schutz ist von Lehrkräften, dass sie sich eben nicht so verletzlich zeigen wollen. Aber ich sehe deinen Punkt, ne? Ich meine, wie traurig ist es, ne, dass man sozusagen in einer Verletzlichkeit, die man vielleicht zeigt, eine Schwäche sieht, die vielleicht sogar von Schülern oder Schülerinnen ausgespielt werden kann. Und zu so einer Gesellschaft sind wir geworden. Und das müssen wir hinterfragen. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was uns ja nach dem 7. Oktober voll auf die Füße gefallen ist. Also, dass wir nicht in der Lage sind, über Gefühle zu sprechen, sie zuzulassen, sie auszuhalten. Das ist nämlich, glaube ich, auch das, Joanna. Ich habe auch lange überlegt, wie ist denn, wenn du sozusagen über deine Familie sprichst, was macht das denn eigentlich in mir? Und das macht in mir, dass ich eigentlich gerne sofort sagen würde, ja, aber auch meine Familie im Norden. Aber darum geht's ja gar nicht. Sondern es geht erstmal darum, in der Emotion von Joanna zu bleiben und mit ihr zu fühlen und zu sagen, ja, es ist eine Scheißsituation für die Familie von Joanna, die über Jahrzehnte schon erstens Bürger oder Bürgerinnen zweiter Klasse sind im Libanon, also quasi ohne libanesische Staatsbürgerschaft, meine ich, ja, die ganze Zeit auf der Flucht sind, vielleicht hoffen, irgendwann wieder nach Palästina zurückkehren zu können, also in einem palästinensischen Staat. Also es ist eine wahnsinnige identitätszerreißende Situation, so. Und diese Situation auszuhalten, ich glaube, das ist etwas, was vielen, vielen schwerfällt, und das müssen wir wieder lernen.
Ab wann ist es eigentlich zwingend notwendig? Also was sind so die Anzeichen, wo ihr sagen würdet, hey, eine Schule muss das zum Thema machen? Und wie können die Perspektiven von betroffenen Schülerinnen gestärkt werden?
Also es gibt einige Schulen, in die wir kommen, die sagen, auch überraschenderweise, die sagen, nee, also bei uns ist das eigentlich gar kein Thema, der Nahostkonflikt. Und wir wollen aber durch euch das zum Thema machen. Und das ist ja sozusagen eine präventive Maßnahme. Unsere Initiative, ja, die ist ja erwachsen aus einem dringenden Bedürfnis, diese Räume zu schaffen und über Gefühle zu sprechen zum Nahostkonflikt. Und in den allermeisten Schulen oder in die allermeisten Schulen, die wir kommen, ist es tatsächlich so, dass wir eher eine Intervention oder die Intervention sind in den Schulen. Und da muss man sich dann auch fragen, so, okay, spätestens jetzt sollte das ein Wake-up-Call für euch sein und ihr solltet euch Maßnahmen überlegen, wie man dieses Thema des Nahostkonflikts, was ja offenbar erstens von keinem Lehrer oder keiner Lehrerin adäquat aufgefangen werden kann an eurer Schule, wie kann man das zu einem strukturellen Angebot machen, damit dieses Thema auch im Unterricht stattfindet in der Schule. Und dann ist es weniger so eine 112-Nummer, die dann kommt mit uns. Also ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Ich meine, der 7. Oktober und die Folgen vom 7. Oktober und generell der Nahostkonflikt und all diese Emotionen, die damit verbunden sind, die eben auch nicht nur bei direkt Betroffenen, also bei PalästinenserInnen oder bei Juden und Jüdinnen, sondern eben auch in einer, ich sag mal, migrantischen Community, die sehr bewegen, ja, haben wir gar keine andere Wahl, dieses Thema auf die Agenda zu heben und diesem Thema Raum zu geben in der Schule. Und deswegen braucht es ein Skillset von Lehrern und Lehrerinnen, um eben diese Räume zu öffnen.
Joanna, du hast gesagt, manchmal ist es auch wie zum Verzweifeln. Und wie geht ihr mit Zweifel oder auch Verzweiflung um? Was sagt ihr Schülerinnen, was sagt ihr auch euch selbst?
Wir sind ehrlich. Wir sind ehrlich und transparent und teilen auch unsere Verzweiflung, unseren Schmerz auch mit den Schüler und Schülerinnen. Und es ist total unauthentisch, wenn wir versuchen, etwas zu vermitteln aus rhetorischen Gründen, woran wir selbst nicht glauben. Wenn wir mit den Schülerinnen im Gespräch sind und gerade es uns nicht gut geht, dann sagen wir das. Und wir sagen auch, hey, wir wünschten, wir könnten etwas ändern, aber das Einzige, was wir machen können, ist hier füreinander einstehen. Und wir versuchen das vorzumachen, dass wir füreinander einstehen können, dass wir gegen Hass und gegen Spaltung, gegen Antisemitismus und Rassismus auch vorgehen können und das auch vorleben, dass es auch anders geht, weil das, was sie vermittelt bekommen, ist ja was anderes. Aber wenn wir jetzt so tun würden, als würde es uns gut gehen, dann leben, also das ist nicht glaubhaft. So. Und wie gesagt, es gibt Momente, wo wir einfach miteinander weinen und das ist ehrlicher als irgendein Märchen zu erzählen oder etwas zu vermitteln von alles wird gut, was keiner von uns weiß gerade, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, ob alles gut wird. Das, was wir vermitteln, ist es bitter, aber es ist leider die Realität. Und wie wir damit selber umgehen, keine Ahnung. Wir versuchen einfach durchzuhalten.
Ja, zu dem Durchhalten gehört ja auch eine Frage, die du, Shai, am Anfang angesprochen hast, dass es quasi immer wieder auch auf politischer Ebene wirklich den Eindruck macht, als wenn der Kampf gegen Antisemitismus instrumentalisiert wird und dadurch eigentlich die Sicherheit von Betroffenen von Antisemitismus und Rassismus oder antimuslimischen Rassismus gegeneinander ausgespielt wird. Und ich frage mich, ob ihr das in den Schulen von den SchülerInnen wieder gespiegelt bekommt und ob es möglich ist, für euch da auch eine Form von Intervention oder Verständnis oder den SchülerInnen zu sagen, dass es so verschiedene Ebenen gibt, ja.
Also ehrlicherweise, korrigier mich, Joanna, ne, wenn deine Wahrnehmung eine andere ist, aber ich glaube, wir müssen den SchülerInnen immer relativ plastisch und greifbar vermitteln, wie eigentlich so eine Instrumentalisierung gerade stattfindet. Und ich glaube, es ist vielen in diesem Wirrwarr von Deutungshoheiten, um die gekämpft werden und um eine gewisse Opfer, Olympiade, die auch an den Tag gelegt wird. Wer ist mehr Opfer und wer weniger? Wer hat das Recht zu trauern und Schmerz zu empfinden, wer nicht? Geht das oftmals unter und findet natürlich ja auch überhaupt gar keinen Platz in den sozialen Netzwerken, wo die Schüler und Schülerinnen sich die meiste Zeit aufhalten. Das heißt, wir müssen ihnen oft vermitteln oder versuchen ihnen zu vermitteln, wie sozusagen gerade auch dieser Krieg und gerade die berechtigte Angst von Juden und Jüdinnen hier in Deutschland, aber eben auch die berechtigte Angst von Muslimen und Musliminnen in Deutschland gegeneinander ausgespielt werden. Und manchmal braucht es eben Beispiele, ganz plastisch Beispiele, wie PolitikerInnen darauf reagieren. Das letzte Beispiel, das ist das aktuellste Beispiel, ist natürlich beim Karin Mioska, Friedrich Merz. Wie auf eine quasi Frage von Karin Mioska im Prinzip mit seiner migrationsfeindlichen Rhetorik antwortet und eigentlich sein wahres Gesicht zeigt, nämlich das Gesicht, dass die CDU sich zumindest in der Migrationsdebatte eigentlich von der AfD gar nicht mehr unterscheidet. Und so eine Beispiele müssen wir manchmal bringen. Und ich würde das jetzt im Raum Schule als politischer Bildner natürlich so nicht beschreiben. Aber also ich würde versuchen, neutraler zu bleiben. Ja, aber wir versuchen, differenziert zu bleiben und aufzuzeigen, wie eben diese beiden Phänomene gegeneinander ausgespielt werden.
Besteht nicht auch die Gefahr, dass diese Form der Politik sehr vielen muslimisch gelesenen Jungen und jungen Menschen das Gefühl vermittelt, sie haben hier kein sicheres Zuhause, so, und wie kann dem entgegengewirkt werden? Und quasi parallel dazu aber auch, besteht nicht auch die Gefahr, dass jüdischen SchülerInnen und Jugendlichen das Gefühl vermittelt wird, sie haben hier auch kein sicheres Zuhause?
Also es für mich persönlich besteht nicht nur die Gefahr, sondern die Gefahr ist Realität. Die ist nicht nur seit dem 7. Oktober Realität, aber besonders seit dem 7. Oktober, vor allem was jüdische und muslimische Menschen angeht, die gegeneinander ausgespielt werden, ist das hochgradig, mindestens problematisch, wie gewisse politische Akteure auch das Leid von jüdischen Menschen instrumentalisieren und wie gewisse islamistische Akteure das Leid von muslimischen Menschen, von palästinensischen Menschen instrumentalisieren. Und ich muss da leider sehr deutlich werden, es gibt sehr viele muslimische Menschen, palästinensisch, libanesisch, auch türkischstämmige Menschen, die auch sagen, ich fühle mich hier nicht mehr wohl und ich fühle mich hier auch nicht mehr sicher. Und ich dachte, das wäre mein Zuhause. Ich dachte, ich wäre hier angekommen. Aber leider will Deutschland mich nicht. Leider werde ich nicht akzeptiert und nicht gesehen. Das bedeutet, diese Gefahr, ja, ist bittere Realität.
Ich meine, wir können Tacheles reden, dass die Rhetorik von einer Merz-CDU, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, nicht alle in der CDU sind wie Merz. Also da müssen wir auch aufpassen, dass wir da sozusagen nicht alle über einen Kamm scheren, aber alle, die es billigen, die machen sich quasi mitschuldig an einer Rhetorik, die hochgradig, glaube ich, ja, gegen unser Grundgesetz verstößt. So, also
rassistisch ist,
gegen unser Grundgesetz verstößt. Und ich meine, wir Migranten, und ich bin ein Migrant, genauso wie Joannas ist, und wir werden nirgendwo hingehen. Also ich werde nicht irgendwo hingehen als Jude, denn das ist hier mein Zuhause und ich werde mich auch nicht sicherer fühlen, nicht aktuell sicherer fühlen in Israel als hier in Deutschland. Ja? Und ich, im Gegensatz zu Joanna, kann vielleicht auch sagen, wenn es hier hart auf hart kommt und die AfD oder irgendwelche rechtsextreme Nazis in der Regierung sitzen, ich könnte dieses Land hier verlassen, Joanna nicht. Joanna kann nicht in ein Palästina gehen, das sie schützt mit Bürgerrechten und so weiter. Und das heißt, wir Migranten, wir gehen nirgendwo hin. Wir werden eher dafür kämpfen, dass, ich hoffe, dass wir da nicht alleine sind.
Solange wir können.
Genau, also wir werden kämpfen, aber natürlich nicht gewalttätig, sondern intellektuell. Wir werden Projekte starten, wir werden alles daran tun, dass wir die Werte unseres Grundgesetzes verteidigen und Menschen, denen wir eigentlich fast täglich in Schule begegnen, zeigen und auch immer wieder versichern, so hey, ihr müsst diese Gesellschaft, ihr seid diese Gesellschaft, ihr müsst diese Gesellschaft mitgestalten. Ihr könnt PolitikerInnen werden, JournalistInnen werden, ihr könnt Debatten mitgestalten, aber dafür müsst ihr wollen, so, und dafür müsst ihr vielleicht euch da durchkämpfen durch diese, ja, durch diesen Hass, es ist viel verlangt, ja, es ist gar keine Frage, aber wir sind eine Gesellschaft, die strukturell rassistisch ist, die patriarchal geprägt ist und die gewisse Kämpfe von Frauen wahrscheinlich noch mehr und dann auch noch migrantischen Frauen oder vielleicht intersektionalen Einflüssen, das noch viel, 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 viel härter ist, ja. Aber ich glaube, wir müssen Schüler und Schülerinnen empowern. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Debatten mitgestaltet werden, eben genau von den Menschen, die manche PolitikerInnen hier in diesem Land nicht wollen.
Ihr hört jetzt das Gespräch mit Marina Czerniewski und Nissa Gerdi. Das Gespräch wurde am 19. November aufgenommen. In diesem Teil des Podcasts begrüße ich Nissa Gerdi von Empower aus Hamburg und Marina Czerniewski von OFEC. Schön, dass ihr beide bei uns am Gespräch teilnehmt. Wir sprechen eigentlich über einen Zeitraum von über einem Jahr, aber natürlich auch über Kontinuitäten von Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Vielleicht könnt ihr einen kleinen Einblick geben, welche Konsequenzen der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf die israelische Zivilbevölkerung für die von Antisemitismus und oder von antimuslimischen Rassismus betroffenen Communities in Deutschland hatte, vor allen Dingen einfach jetzt über einen Zeitraum von über einem Jahr betrachtet.
Der 7. Oktober stellt für die jüdische und israelische Community eine sehr tiefe Zäsur. Zäsur ist ein Begriff, der ganz oft benutzt wird in der letzten Zeit, in den letzten Monaten. Ein wenig hat sich dieser Begriff bereits entwertet oder wird entwendet, dadurch, dass mit der Zäsur ja Unterschiedliches verbunden werden kann. Für Juden und Jüdinnen, für Israelis, die hier leben, aber auch weltweit, sind die weltweiten Ausschreitungen, dazu auch Pogrome, die Bedrohung immanent. Sie ist nicht nur auf den 7. Oktober verbunden oder mit dem 7. Oktober verwoben. Diese Erscheinungen oder diese Dynamiken sind aber nach dem 7. Oktober ganz besonders sichtbar geworden, fühlbar und greifbar geworden. Daher würde ich sagen, dass der Zeitraum nach dem 7. Oktober gänzlich eine Zäsur darstellt, vielleicht auch einen tiefen Spalt, unter anderem dadurch, dass damit auch eine Botschaft übersandt wurde, dass Juden und Jüdinnen eigentlich nicht zwingend den Schutz bekommen können, der Menschen grundsätzlich zusteht, aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Bevölkerung, und dass der Schutz jüdischen Lebens meistens nur politisch verstanden wird oder eben auch über die Maßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen übersetzt wird. Das heißt, dass die Teilhabe von Juden und Jüdinnen am öffentlichen Leben nicht wirklich gewährleistet werden kann, war nie möglich, vollständig, ist jetzt noch weniger möglich, dass die Bedrohung, also tatsächlich die existenzielle Bedrohung einfach hingenommen wird, dass dagegen nicht alles oder auch nicht viel getan werden kann und dass letztendlich viele Menschen nicht nur das Gefühl haben, sondern auch die Erfahrung machen, alleine zu sein und eigentlich diese nicht nur Erfahrung, sondern auch sehr reale Bedrohung in der Community aushandeln und verhandeln zu müssen. Die letzten Ereignisse rund um Ausschreitungen in Amsterdam, aber auch auf Straßen Berlins und in allen anderen Städten rund um den 9. November verdeutlichen noch einmal, dass hier keine Differenzierung stattfindet, dass die antisemitische Gewalt erstarkt und dass Juden und Jüdinnen hier die zweite Gewalt erleben, nach dem verheerenden Massaker an Menschen in Israel, im israelischen Staatsgebiet und dann eben durch die weltweiten Reaktionen auf dieses Massaker, durch die Indifferenz, Verneinung, Täter-Opfer-Umkehr, beides, sowohl die primäre Gewaltquelle, der Terror, Dann der Krieg, der natürlich auch eine Belastung darstellt für alle Betroffenen, auch für jene, die auf der anderen Seite stehen und von diesem Krieg in ihrem Leben tief betroffen sind. Aber auch die Gewalt, die hierzulande toleriert, hingenommen wird und die sich auch real ereignet. Warum ich das Wort real so oft erwähne? Weil antisemitische Gewalt einfach sehr häufig dethematisiert wird und auch relativiert wird, bagatellisiert wird. Und daher ist es mir sehr wichtig zu sagen, dass es hier nicht um Gefühle geht, ausschließlich und vorrangig, sondern um real existierende Erfahrungen.
Ja, ich kann da sehr gut anknüpfen. Danke dir, Marina, nochmal für den Aufriss, ja auch eure sehr, sehr spezifischen Erfahrungen und Analysen, die ihr macht, ja nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit, auch für Community-Mitglieder ansprechbar seid und auch unterstützt. Und ich weiß ja auch, dass ihr Beratungsfälle in Hamburg auch entsprechend begleitet und auch mit den Communities auch in Austausch seid. Insofern gelten die Analysen, die du gerade auch reingegeben hast, selbstverständlich auch für Communities und Betroffene in den Erfahrungen in Hamburg. Ich kann das nochmal verstärkter in Bezug auf die Beratungsfälle, die wir begleiten, nochmal deutlich machen, dass es jetzt Personen verstärkter, klar, auch mit psychosozialen Bedarfen kommen. Das haben wir auch in den letzten Jahren verstärkter gehabt, wenn der Rechtsruck auch so viel größer geworden ist. Aber in der Massivität seit dem 7. Oktober im Kontext von Antisemitismus, wenn wir das uns in den Beratungszahlen angucken, dass da Menschen auch kommen, weil sie nämlich Unsicherheitserfahrungen machen, die Botschaftstaten ankommen, diese Terrorzeugenschaft ankommt und sie sich Sorgen machen, was ist mit meinen Kindern in der Schule beispielsweise oder am Arbeitsplatz, Themenbereiche dann hochkommen. Also das ist eine Perspektive, wo ich sagen würde, da merken wir einen großen Unterschied. Was wir auch bemerken, sind viel mehr Fälle von körperlichen Übergriffen, viel mehr Fälle von expliziten Bedrohungen, in dem auch Personen explizit adressiert sind, in denen gesagt wird, ich weiß, wo du wohnst. Also noch konkreter kann man das gar nicht machen. Und tatsächlich auch, was wir die Jahre vorher schon auch in den anderen Ideologieelementen, beispielsweise von antischwarzen Rassismus, deutlich hatten, dass diese Gewalttaten keinen Halt machen, auch vor Kindern und Jugendlichen nicht. Auch diese Fälle werden jetzt im Kontext von den grassierenden Antisemitismus seit dem 7. Oktober in Hamburg immer verstärkter. Also explizite Angriffe auf Kita-Kinder, auf Schulkinder, auf Jugendliche in den Institutionen, aber auch auf der Straße oder in den eigenen Wohnorten. Ich würde sagen, eine spezifische Erfahrung in der Beratungsarbeit jetzt seit einem Jahr und fast 2 Monaten ist auch die Arbeit mit Angehörigen, die hier in Deutschland leben. Wir kennen diese Arbeit, diese langwierige Arbeit von Angehörigen, die in der Familie Opfer haben, die in der Familie mit dem Leid konfrontiert sind und hier fernab in Deutschland sind und die Fragestellung von Ohnmachtserfahrungen auch bei ihnen ankommen, die in Dauerkrise hier vor Ort Handlungsweisen finden, Alltagsfähigkeit aufrechtzuerhalten, dass wir die in diesem Themenbereich im Kontext von Antisemitismus auch verstärkter mit aktuellen Erfahrungen der Betroffenen befasst sind in den Beratungsprozessen. Ihr habt die Frage gestellt zu dem, wie sich der Terror auswirkt auf Communities, die betroffen sind von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus. Und ich würde sagen, ich habe so einen Achtungsmoment, wenn die Frage so gestellt wird. Ja? Also wir wissen aus der Bereich, ich mache es mal sehr, sehr konkret. Wir wissen aus den Erhebungen vom letzten Jahr und auch dieses Jahr, dass ja die Vorfälle gravierend gestiegen sind im 4. Quartal. Explizit in Hamburg sind das auch massiven Anstieg von antisemitischen Vorfällen, wie die 3 Quartale vorher insgesamt gar nicht. Ja? Das sind auch explizite, also bei uns, wir arbeiten ja im Themenbereich Gewalt, das heißt, hinzu müsste man auch noch die Vorfälle von Diskriminierung zählen, die Antidiskriminierungsberatungsstellen auch noch bearbeiten. Da haben wir einen massiven Anstieg. Und wir haben auch einen massiven Anstieg von Queerfeindlichkeit ab dem 4. Quartal. Wir haben einen massiven Anstieg von antischwarzen Rassismus und auch einen höheren Anstieg von antimuslimischen Rassismus. Bei den anderen Ideologien Queerfeindlichkeit, antischwarzer Rassismus, antimuslimischen Rassismus ist es im Vergleich zu Antisemitismus, wenn wir jetzt nur von den Zahlen sprechen. Der Anstieg bei antisemitischen Vorfällen ist eindeutig viel schneller und viel höher. Ja? Wir haben hier im letzten Quartal 2023 ja einige Workshops gegeben und da hatten wir auch nochmal Community-Mitglieder, die Angehörige haben in Gaza.
Beispielsweise, da gibt es ja schon auch die Erfahrung, wenn wir sagen, auf Menschen mit eigenen Bezügen in die Regionen hat das spezifische Auswirkungen. Ja, auf diese Communities hat das spezifische Auswirkungen. Damit kann ich was anfangen. Im Kontext von der Fragestellung, die Vergleichbarkeit mit, wie hat der 7. Oktober Auswirkungen auf antimuslimischen Rassismus, da lohnt es sich eher zu schauen, wie die Gewaltverhältnisse antimuslimischer Rassismus oder Rassismus und Antisemitismus gegeneinander ausgespielt werden. Und was wir auch gelernt haben, auch seit über einem Jahr noch deutlicher wurde, wie gravierend es ist, dass sich Projekte, zivilgesellschaftliche Organisationen in der Bildungsarbeit, in Institutionen nicht explizit dem hingewandt wurde, andere Gegenentwürfe aufzustellen. Also beispielsweise im Kontext von Antisemitismus sehr klar und deutlich zu haben, dass Antisemitismus aus allen politischen Milieus tatsächlich stattfindet. Ja? Aus der Hamburger Perspektive, da drin auch für uns sehr, sehr spezifisch relevant ist, dass die Lehrstellen zu Islamismus und die Schulterschlüsse mit islamistischen Ideologien gerade allen auf die Füße fallen und vor allem aber auch jüdischen Communities und Betroffenen von Antisemitismus auf die Füße fallen. Diese Aspekte dessen, dass wir aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, aus den Institutionen heraus die Verhältnisse miteinander denken, aber auch die Differenzen deutlicher benennen. Ja, aktuell sind wir in einer Situation, in der Hetzjagden gegenüber Juden und Juden stattfinden. Das war auch am Wochenende jetzt in Hamburg, du hast es ja genannt, Marina, sehr, sehr sichtbar, dass der Hass deutlicher und sichtbarer wird. Diese Hassdimension, diese Hetzjagden auf der Straße und auf Arbeitsplätzen, das können wir so aktuell nicht abbilden im Kontext von antischwarzen Rassismus, im Kontext von antimuslimischen Rassismus. Es ist gravierend, wie vorher die Jahre auch. Und wir würden sagen, die Begründungen liegen sind in der Zuspitzung von rechten Debatten, aber nicht auf Grundlage des 7. Oktobers.
Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Ich könnte jetzt auch verdeutlichend mit unserer Beratungsstatistik weitermachen, um die verheerenden Potenziale, aber auch Anstiege antisemitischer Gewalt auch zahlenmäßig zu ergründen. Aber ich habe fast einen Widerstand in mir, das durch die Zahlen zu argumentieren, sondern ich würde mich auf beides konzentrieren, auf Zahlen, die wir neuerdings veröffentlicht haben oder vor 2 Monaten veröffentlicht haben. Aber gleichzeitig möchte ich gerne die analytische Kategorie Antisemitismus nochmal aufrufen. Und nicht nur so die Semantik des Antisemitismus hier zentrieren, sondern gerne auch die Frage, wie wird denn Antisemitismus rezipiert, verstanden und wie wird denn mit Antisemitismus umgegangen? Weil das produziert ja maßgeblich auch die Fälle, die zu uns kommen. Wir arbeiten vom Anfang an mit einem starken Fokus auf Institutionen, weil die Fälle von Gewalt und Diskriminierung. Wir arbeiten nämlich zu beidem. Wir haben auch Antidiskriminierungsberatung bei uns, unter anderem auch juristisch seit einem Jahr. Und in Institutionen, wo sich diese Fälle ereignen, bestehen ja Abhängigkeitsverhältnisse. Und die sind so gravierend für die Ratsuchenden, dass damit, würde ich sagen, eine ganz spezifische, ich will nicht sagen höhere, aber eine sehr spezifische Belastung einhergeht, die in der Beratung einfach andere Formen von Begleitung erfordern. Grundsätzlich, weil du gesagt hast, die antisemitischen Vorfälle steigen rasant und die Hetzjagden und Ähnliches ist im Phänomenbereich Antisemitismus besonders sichtbar. Da müssen wir tatsächlich in die Geschichte von Antisemitismus gehen, um feststellen zu müssen, dass die Pogrome gegen Juden und Jüdinnen, die Hetzjagden immer in der ganzen sozusagen Genese und Geschichte von Antisemitismus ein konstitutiver Bestandteil waren. Es ist also nichts Neues, was wir jetzt vorfinden, sondern eine Implikation oder vielleicht auch ein Ergebnis, ein Befund, der im historischen Zuschnitt betrachtet werden muss. Das ist entsprechend sehr tief eingelagert im jüdischen Gedächtnis natürlich, auch im jüdischen Wissen. Unter anderem auch abgebildet im Verhalten, sozusagen in der Grunddisposition, auch Gefahren einschätzen zu können, zu müssen auch. Es ist aber auch tief eingelagert in der antisemitischen Struktur, in der Struktur, die Menschen dazu verleitet, sich rund um den Hass auf Juden zu organisieren und zu mobilisieren. Und diese Mobilisierungsprozesse sind sehr eigenständig, sie sind wirklich sehr spezifisch, sowohl im Kleinen, auf der Ebene von diffusen Ressentiments, diffusen Abneigungen, die meistens immer irrational sind, aber dennoch tief gelagert. Aber auch im Großen, wenn es dann um den organisierten Mob geht und oder um spontane Zusammenkünfte und Mobilisierbarkeit von Gewalt. Antisemitismus ist eben der Glüh unter die Brücke, sowohl auf der Ebene von Verschwörungsmythen als auch in Form von pathischen Projektionen, ne, und Allerklärungswünschen und Weltbildern, sodass wir in all den Jahren und Jahrzehnten in Deutschland einfach erhebliche Wissens- und Erfahrungslücken haben, das nicht spezifisch thematisiert zu haben, keine spezifischen Strukturen aufgebaut zu haben für die Betroffenen, keine spezifischen oder wenig spezifische, sage ich mal, Bewusstwerdungskampagnen gestartet zu haben. Wir haben uns auf historische Dimensionen konzentriert, wenn überhaupt, und haben imaginiert, Antisemitismus wäre überwunden gewesen. Diese Imagination, diese Annahme, Antisemitismus wäre überwunden gewesen. Und auch die Annahme, dass es ja keine Juden und Jüdinnen hier gibt, die etwas brauchen könnten, haben dazu geführt, dass wir jetzt diese Lücken und Klüfte sehr mühsam, nur sehr mühsam schließen können. Schließen, das wird noch Jahrzehnte dauern. Das ist ja auch der Grund, warum OFEC gegründet wurde oder warum wir OFEC gegründet haben, um eben zumindest diesen Lücken gerecht zu werden oder diese nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu fühlen. Das heißt, in diesem Fall ist es, glaube ich, nicht besonders sinnvoll, zu sagen, wir gleichen alles an oder setzen alles ins Verhältnis zueinander, sondern wir müssen eher, glaube ich, lernen, und das ist meine feste Überzeugung, die unterschiedlichen Formen von Gewalt in ihrer historischen, psychosozialen, auch psychoanalytischen Struktur zu begreifen, also einfach. Wir müssen sozusagen diese ganz spezifischen Formen von Gewalt in ihrer Geschichte, in ihrer Genese, aber auch in ihren Funktionen neu lernen und neu entdecken und verstehen. Und das trifft auf Antisemitismus zu, das trifft auf antimuslimischen Rassismus zu, das trifft auf antischwarzen Rassismus zu. Auf alles, was sozusagen an Gewalt, an Botschaftsdaten, an extremer Gewalt, an kollektiver Gewalt vorliegt. Es hat immer mit Menschen zu tun, es hat immer mit Menschen zu tun, die von dieser Gewalt nicht nur heute betroffen sind, sondern auch transgenerational berührt sind. Menschen werden heimgesucht von vergangenen und aktuellen Gewalterfahrungen. Sie entwickeln ihre sehr spezifischen Antizipationen und haben ihre Deutungen. Und wir können nicht sagen, alles an Gewalt ist gleich. Und alleine schon auf dieser Ebene, völlig unabhängig von der Diskussion, wie sind unterschiedliche Phänomene zueinander ins Verhältnis zu setzen und was befindet sich unter einem anderen Phänomen, was bei Antisemitismus ja besonders mühsam und strittig diskutiert wird. Ne? Also es besteht offenbar ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, Antisemitismus als eine Form von Rassismus zu verorten und dann so auch unterhalb einem großen Verhältnis zu platzieren, auch wenn das sicherlich in bestimmten Kontexten treffend ist. So, und da sind wir gerade, glaube ich, diese unterschiedlichen Gewaltformen getrennt zu lesen und spezifisch, aber natürlich niemals isoliert, weil sie treten nicht isoliert auf und sie bedingen sich gegenseitig. In unseren empirischen Studien zu Antisemitismus-Kontext Schule zum Beispiel sehen wir sehr deutlich, und das ergründen und unterstreichen auch die Beratungsfälle bei OFEC, die wir wirklich zu Genüge haben, dass die Anwesenheit oder Abwesenheit von Antisemitismus in der Schulgemeinschaft, in Klassen, mit der Anwesenheit oder Abwesenheit von Juden und Jüdinnen verbunden wird. Wir sehen aber gleichzeitig auch und manchmal im selben Satz, in derselben Schilderung, in den offenen narrativen Verfahren, dass die Präsenz von Antisemitismus mit der Anwesenheit Abwesenheit, aber auch mit der Art und dem Verhalten von muslimischen Jugendlichen oder als muslimisch wahrgenommenen Jugendlichen verbunden wird. Beides verheerend, denn antisemitische Strukturen hängen nicht von der Abwesenheit oder Anwesenheit von Juden und Jüdinnen ab und sicherlich nicht von der Anwesenheit oder Abwesenheit und sicherlich nicht vom Verhalten der als muslimisch wahrgenommenen oder tatsächlich muslimisch aufgewachsenen, sich sozusagen so auch identifizierenden Jugendlichen. Abgesehen davon ist Antisemitismus kein Jugendproblem. Also wir sehen sozusagen darin auch diese Verkürzung in der Rezeption, in der Wahrnehmung, die wirklich in der Praxis ja sehr weitreichende Wirkung haben. Nach dem 7. Oktober haben wir etwas erlebt, was wir zwar antizipieren konnten, und ich glaube, wir haben das auch antizipiert, aber dennoch hat es uns gezeigt, dass, ja doch, es hat tatsächlich deutlich gemacht, dass die weiten Teile der Bevölkerung antisemitische Gewalt zumindest schweigend hinnehmen können. Sonst wäre das alles nicht möglich. Natürlich gibt es sehr viele engagierte Menschen, die sich einsetzen und positionieren. Und ich will das gar nicht quantifizieren, viele oder wenige. Aber grundsätzlich erleben wir eine soziale Kälte, aber vor allem auch eine kognitive Zustimmung zu antisemitischen Tendenzen. Und das ist wahrscheinlich das, was mich persönlich auch besonders beschäftigt, weil das Ausmaß des Ausgeliefertseins letztendlich spiegelt. Es geht nicht nur darum, wer greift zu Gewalt und übt Gewalt aus, sondern wer stützt diese Gewalt, legitimiert diese Gewalt, kleidet sie neu, formuliert sie um. Und das trifft insbesondere auf Hochschulen zu. In den letzten Monaten sehen wir sehr, sehr deutlich, dass die institutionelle Kapazität und Kompetenz und die Fähigkeit, Antisemitismus als ein Ungleichverhältnis, als Machtverhältnis, als Gewaltform anzuerkennen, zu verstehen, mit sich zu verbinden, mit eigenen Praxis zu verweben und daraus Konsequenzen zu ziehen und ganz intrinsisch auch sich dazu zu entscheiden, jüdische Studierende, Hochschulangehörige zu schützen und ihnen Räume zu bieten und auch sich in der Struktur so zu verändern, damit Juden und Jüdinnen inkludiert werden und Antisemitismus kritisiert werden kann. All das findet nur unter Bedingungen statt, die mit ja, politischen Forderungen und politischem Druck einhergehen. Intrinsisch motiviert passiert da wenig. Und auch wenn wir sehr gute Erfahrungen machen mit Universitäten aktuell und es sehr viele Fälle gibt, die Studierenden kommen zu uns, wofür wir sehr dankbar sind, dass sie dieses Vertrauen haben in uns und wir wiederum dann von Einzelfall, sogenanntem Einzelfall hin zur Struktur pendeln und da versuchen, etwas zu bewirken, zu verändern. Auch wenn gleich wir diese Erfahrung machen, ist es trotzdem festzustellen, dass der 7. Oktober und alles, was danach gekommen ist, eine ganz große Lücke offenbart hat im institutionellen Umgang mit Antisemitismus. Und dementsprechend sind die Zahlen so, wie sie sind. Wir haben innerhalb eines Jahres mehr Beratungsfälle als in 6 Jahren unseres Bestehens bis dahin, bis zum 7. Oktober. Und eine Steigerung von 300%, glaube ich, und auf 12 Monate gerechnet eine Versechsfachung. Beratungsanfragen in allen Bereichen und vor allem aber auch bezogen auf den Anstieg der Beratungsfälle in der Kategorie körperliche Angriffe. Und das ist wirklich etwas, was komplett neu ist. Eine enthemmte, grenzenlose Gewaltbereitschaft gegen einzelne Menschen auf Straßen, in Taxis, auf Toiletten, in Mensas, die Verbalität verlässt und tatsächlich ins Physische übergeht. Einschließlich der sozusagen gravierenden Sachbeschädigung, Massenzuschriften, Beschädigung vom persönlichen Eigentum, Eindringen in Wohnumfeld, in die Häuser von Menschen, Anbringen von Symbolen, Verbreiten von Propaganda, die mit Vernichtungsbotschaften verbunden ist. All das ist passiert tatsächlich vor unseren Augen und wir scheinen das erst dann zu verstehen, wenn, und selbst das ist nicht zwingend gegeben, wenn die Ausschreitungen öffentlich geworden sind. Also als würden wir darauf warten, dass die Gewalt physisch wird, so sehr konkret wird, weil alle anderen Formen von Gewalt, die quasi die Vorstufe bilden, werden irgendwie doch abgewehrt. Also so im Gefühl und auch in den zahlreichen Gesprächen mit Führungskräften, Fachkräften, mit Politik, Schulleitung, Hochschulleitung. Also das ist tatsächlich etwas, was die Zukunftsperspektiven, nicht nur das, was gegenwärtig passiert, sondern auch was in der Zukunft passieren kann, sehr beeinträchtigt.
Nissa, ich würde dich noch mal kurz fragen wollen, das, was Marina jetzt gerade über die Institutionen beschreibt, wie ist eure Erfahrung in Bezug auf Polizei, Justiz als ja weitere ziemlich mächtige Institutionen in den Reaktionen auf antisemitische und oder antimuslimisch motivierte Straftaten?
Also ich denke, dass diese Dichte an den massiven Vorfällen nochmal in kurzer Zeit die Leerstellen auch in anderen Institutionen im Kontext der Strafverfolgung stärker in den Vordergrund gebracht haben, mehr an die Oberfläche gebracht haben. Ja, also die Herausforderungen, nicht nur Fragen dessen, welche Deliktformen sind strafrechtlich erfassbar und nicht erfassbar. Wie ist eigentlich die Antisemitismusdefinitionen auch in den behördlichen Institutionen. Also ich würde sagen, ich sehe Entwicklungen in den behördlichen Institutionen, sich stärker damit auch auseinanderzusetzen. Auch im Kontext von Hamburg gibt es explizite Entwicklungen, die ich sehr, sehr befürworte. Wir haben die Jahre vorher das gehabt in den politisch motivierten Taten. Dazu gehörte auch Antisemitismus, dass viele Gewalttaten nicht als politisch motiviert eingeordnet worden sind, weil vermeintlich die Beleidigungen, Bedrohungen, Motivationen dahinter nicht als vordergründig für die Tat eingestuft worden sind. Beispielsweise jemanden David Sternkette vom Hals gerissen wird und die Polizei das einordnet als Nachbarschaftsstreit und nicht als politisch motivierten Attacke und körperlicher Angriff auf ein Ehepaar, das mit da drin ist. Da haben wir strukturell in Hamburg eine Veränderung. Wir haben uns den bundesweiten Regelungen angepasst. Also das ist, würde ich sagen, ist eine Entwicklung, die relevant war. Die juristischen Herausforderungen für die Justiz und auch in die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen erschweren das natürlich für Betroffene auch nochmal. Das Vertrauen, was ja grundsätzlich gebrochen wird in eigenen Gewalterfahrungen, aber auch in der Zeugenschaft von Terror, die Perspektive zu gehen, diese Arbeit aufzufinden und auch entsprechende Vorfälle zur Anzeige zu bringen. Da merken wir, und das ist gerade, du hast es ja genannt, Marina, es ist in der Struktur im Kontext von Antisemitismus, wird eigentlich in Dominanzperspektiven heraus immer über Schutzmaßnahmen und rechtliche Grundlagen, auch im Kontext mit Zusammenarbeit der Polizei gesprochen. Also explizit sprechen wir ja auch von Community-Strukturen, die total angewiesen sind auf diese Schutzmaßnahmen und dass diese Strukturen funktionieren. Und gleichzeitig sind die Leerstellen da drin umso aktualisierter geworden. Das ist das eine, wo ich dann sagen würde, die rechtlichen Rahmenbedingungen, Strukturen sind langsam auch im sich verändern und ich würde sagen, auch so spezifische Arbeitsbereiche des Staatsschutzes haben das mehr im Blick, dass es vertiefende Auseinandersetzungen auch mit Antisemitismus braucht, um Antisemitismus stärker zu erkennen. Ja, also wenn die Beamten in Fortbildungen, die wir dann dazu geben, beispielsweise fragen, ist es dann Antisemitismus, wenn die Person ja eigentlich gar nicht jüdisch sei? Ja, was meinen Sie damit? Die Person ist nicht jüdisch. Wir wissen ja, dass Antisemitismus sich vordergründig gegen Juden und Juden richtet und Juden und Juden immer damit gemeint sind, aber nicht alle, also Institutionen beispielsweise antisemitisch motiviert angegriffen werden, auch wenn sie nicht jüdische Institutionen sind, aber sich entsprechend positionieren. Aber diese Fragestellung des Beamten beinhaltete die Perspektive von, wann ist eine Person wirklich jüdisch? Ja. Und da die Haltung zu haben, dass das jetzt eine Selbstdefinitionsperspektive ist und wenn Betroffene zu uns kommen und sie sagen, sie haben aus einer jüdischen Perspektive Antisemitismus-Erfahrungen gemacht, dass das auch eine Relevanz hat dazu und für psychosoziale Beratungsbedarfe, für Interventionen und in der strafrechtlichen Einordnung, das dann entsprechend auch Bewertungen und Würdigung dann auch braucht. Da solche Beispiele machen auch deutlich, wie notwendig die Fortbildungen sind. Und da erlebe ich schon staatliche Strukturen, die explizit gerade zuständig sind in Hamburg dazu, dass sie sich weiter bewegen. Wir haben aber Berichte von Betroffenen von Antisemitismus, beispielsweise aus Demonstrationen, auch jetzt aus dem Wochenende heraus, wo sich Betroffene explizit an Polizei richten, in der Tatsituation, wo sie angegriffen werden von 8 bis 12 Personen, sich an Polizeibeamtinnen vor Ort wenden und um Schutz bitten, um Unterstützung bitten und diese nicht gewährleistet bekommen und dann körperliche Angriffe nach den verbalen Angriffen tatsächlich auch erfolgt sind. Das heißt, das zeigt ja auch, dass wir nicht nur in den Bereich Justiz und Polizei, die explizit für politisch motivierte Kriminalität einen Nachholbedarf haben in der Auseinandersetzung zum Opferschutz gewährleisten, Antisemitismus erkennen und auch ermitteln und verfolgen, sondern auch im Bereich der Polizeibeamtinnen, Schutzpolizistinnen, die tatsächlich vor Ort sind, dass da nochmal mehr Wissen, Bedarfe, Handlungsanweisungen umgesetzt werden in Konstellationen, wo wir auch ja offensichtlich damit gerechnet werden kann, dass solche Taten auch erfolgen. Das war etwas, was du jetzt nochmal genannt hast, Marina, mit der Perspektive, erst wenn die Taten geschehen, also die expliziten körperlichen Übergriffe bis hin zu versuchten Tötungen da sind, kann etwas in Bewegung kommen. Wir stellen fest, dass auch im Kontext von Antisemitismus auch sogar diese Taten stärker, als wir das in anderen Ideologieelementen kennen, begründet werden mit Juden und Juden im Kontext, weil sie beispielsweise als Zionisten eingeordnet werden oder für die politischen Entscheidungen der israelischen Regierung in Verantwortung gezogen werden, für den Nahostkonflikt in Verantwortung gezogen werden, entmenschlicht werden, in Verantwortung gezogen werden und diese TäterInnen-Opfer-Umkehr gravierender stattfinden, auch in den Fällen massivster körperlicher Übergriffe.
Also wenn wir uns die aktuellen Debatten anschauen, dann gibt es ja, und ihr habt ja beide schon darüber gesprochen, dieses ständige in Konkurrenz setzen von Perspektiven, von Erfahrungen und auch Sicherheitsbedürfnissen von Seiten von PolitikerInnen und politisch Verantwortlichen und Betroffenen von Antisemitismus oder von Betroffenen von Rassismus und antimuslimischen Rassismus. Und die Frage an euch beide in so einer ganz kurzen Abschlussfrage wäre, was aus eurer Erfahrung lässt sich diesen in Konkurrenz setzen, diesen gegeneinander ausspielen, wirksam entgegensetzen?
Ich glaube, wir brauchen einfach eine andere Resilienz in den Communities und auch in der Zivilgesellschaft, insbesondere auch in der professionalisierten Zivilgesellschaft, wo es um den Aufbau von Netzwerken und Beratungsstellen geht, wo die Fähigkeit von Einzelnen, aber auch ganzen Organisationen erhöht werden muss, Antisemitismus zu verstehen, auch neu zu verhandeln vielleicht. Weil diese Lücken nicht nur die staatlichen Organe betreffen, die Nisa angesprochen hat, sondern ganz klar auch die Zivilgesellschaft und auch die Beratungsstellen und auch die Beratungsnetzwerke und die Bildungsträger und die Bundeszentralen und Landeszentralen und verschiedene andere Organisationen. Das Wissen um Antisemitismus ist rar, die Verhältnisse und Beziehungen zu Juden und Jüdinnen sehr eingeschränkt und überschattet. Die Berührungsangst ist nach wie vor groß und das wurzelt auch im eigenen geschichtlichen Umgang mit Antisemitismus und auch in der Gefühlserbschaft oder in Gefühlserbschaften, die eine postnarzisstische Gesellschaft parat hält. Für alle. Und auch deshalb, unter anderem deshalb, ist das relativ leicht, sage ich mal, die unterschiedlichen Gewaltdynamiken und Phänomene auseinanderzuhalten, beziehungsweise gegeneinander auszuspielen, wobei ich diesen Begriff mit Ausspielen gar nicht verwende, weil das nach sowas klingt, jemand sitzt da und macht das. Ne? Es ist ja nicht, jemand spielt das gegeneinander auf oder uns gegeneinander auf, sondern wir lassen uns auch gegeneinander auszuspielen. Und es sind eben genau diese Dispositionen einfach, dass wir nicht resilient genug sind, nicht wissend genug, nicht stark genug. Und für Juden und Jüdinnen, und das muss ich ganz klar sagen, auch für uns, auch sozusagen in unserer Bubble, ist das ganz klar, dass unsere Einschätzung, Deutung, Einordnung sich unterscheiden. Das ist nicht weiter schlimm. Es ist aber gravierend und einschneidend, wenn weite Teile der Zivilgesellschaft und Verbände und Beratungsnetzwerke Antisemitismus weiterhin missverstehen, sage ich diplomatisch. Und dadurch Ratsuchende, betroffene Menschen eigentlich im Stich lassen. Und es ist nicht, ja, es ist evident, dass die Erfahrung von Juden und Jüdinnen in Deutschland und nicht nur in Deutschland in kritischen, intersektionalen, progressiven Kreisen, gerade in diesen Bubbles mit Antisemitismus, dass diese Erfahrungen nicht aus luftleerem Raum kommen, sondern sie sind auch sie sind real. Und sie haben nichts mit dem subjektiven oder übersensiblen Umgang zu tun, sondern sie resultieren aus ideologischen Kämpfen, aus langjähriger Verteufelung, Dämonisierung Israels. Sie kommen aus dem eklatanten Unwissen der jüdischen Geschichte, auch der Geschichte der Vertreibung außerhalb von Deutschland, aus einer doch durch Verteidigungserzählungen geprägten historischen Rezeption der Shoah und des Nationalsozialismus. Sie resultieren zum Teil auch aus unverarbeiteten biografischen Anteilen. Ich könnte länger sprechen. Ich setze hier den Punkt.
Ich denke, das ist, wenn wir jetzt so auf Perspektiven schauen und wie es gelingen kann, in solidarischen Praxen und in Verbündetsein miteinander zu arbeiten, ja, verschiedene Aspekte in den Blick genommen werden müssen. Das eine, was wir aus der Beratungsarbeit wissen, was wir aus Veranstaltungen hören und auch explizit in den Empowerment-Workshop den Kolleginnen gegenüber auch transparent gemacht wird, ist oder sichtbar wird, sind die massiven Vertrauensbrüche als Erfahrung. Und wir wissen, dass das so sowohl die eigenen Gewalterfahrungen, aber auch diese Perspektive der Unsicherheitserfahrungen global und damit auch auf deutschen Straßen unter solchen Bedingungen es nicht selbstverständlich ist, aufeinander zuzugehen und Vertrauensvorschüsse zu geben, um in braver Spaces die Themen miteinander zu verhandeln. Das finde ich ganz wichtig, dass auch noch mal genauer geschaut wird, wem wird das abverlangt, in den Austausch zu gehen, in das Verbündetsein auch zu gehen und da eine fachliche oder eine solidarische Einordnung zu haben. Es kann nicht verlangt werden von den direkt Betroffenen als Auflage. Und gleichzeitig brauchen wir das Verbündetsein miteinander. Wir brauchen die Strukturen, die stärker miteinander arbeiten. Und ich würde sagen, was in der Vergangenheit nicht gut gelungen ist, ist, dass wir Strukturen aufgebaut haben. Ich würde Marina zustimmen, selbstverständlich gehört das zu den zivilgesellschaftlichen Institutionen. Es sind auch die zivilgesellschaftlichen Institutionen mit gemeint. Da haben wir Strukturen aufgebaut, die sich lange nicht damit beschäftigt haben, wie verstehen wir eigentlich Antisemitismus? Wir haben Strukturen aufgebaut, die in breiten Bündnissen miteinander arbeiten, in einer Ahnung von Differenzen dazu, wie unsere Haltung zu den Ideologieelementen sind und auch explizit zu Antisemitismus sind. So wie in politischen Aktivismus und Gruppierungen diese Bündnisse häufig auf Kosten von Antisemitismus, auf Kosten von, also die Thematisierung von Antisemitismus, Nichtbeachtung und Opferschutz oder das Nichtbeachten des Opferschutzes von Juden und Juden gegangen ist. Das wissen wir auch beispielsweise aus queeren Perspektiven oder aus den intersektionalen Auseinandersetzungen, die ja auch Marina, du eben auch gerade benannt hast. Das sind Ebenen, Bündnisse, die nicht gelungen sind. Deshalb würde ich dahin plädieren, zu sagen, wir müssen ehrlich und offen miteinander diskutieren, die Formen, unser Verständnis von Antisemitismus verhandeln und auch stärker darin in den Austausch kommen, nicht um Konkurrenzen, wie es dann auch sehr häufig dann auch stattfindet. Ich glaube, dass wir gerade sehr deutlich die Herausforderung bemerken. Der Ansatz, der gewollt ist, dass die Gewaltverhältnisse horizontal gedacht werden, das ist etwas, was sich gewünscht wird und die Praxis zeigen, dass hierarchisiert wird. Und über diese Hierarchisierung auch sehr konkret dann auch zu sprechen, das meine ich auch mit dem Sinne von Konkurrenzen in den Themenbereichen. Und da sich ja gemeinsam mutig tatsächlich auch zu reflektieren.
Wir verlinken euch wie immer in den Links zum Podcast weitere Informationen. Dort findet ihr auch das Buch von Joanna Hassoun und Shai Hoffmann, Trialoge, wie wir über Israel und Palästina sprechen, und auch den Podcast von Shai Hoffmann über Israel und Palästina sprechen.
Und natürlich findet ihr auch die Links auf die Veröffentlichungen von Empower, zum Beispiel zu deren Monitoring zum Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitischer Angriffe in Hamburg und den Link zu OFEC und deren Beratungsangeboten und Informationsmaterial. An dieser Stelle wirklich nochmal eine herzliche Bitte. Die Finanzierung der Opferberatungsstellen ist ganz schön wackelig, wenn wir aufs nächste Jahr schauen. Und es gibt deshalb eine aktuelle Spendenkampagne für einen Rettungsschirm für die Opferberatungsstellen, der es den Beratungsstellen ermöglichen soll, unabhängiger von den Irrungen und Wirrungen der Politik und deren Finanzierungsentscheidungen zu werden. Und zu NSU-Watch wisst ihr, aber ich will es einfach auch nochmal allen in Erinnerung rufen, NSU-Watch ist eben auch komplett auf Spenden angewiesen. Also, wenn ihr Geld erübrigen könnt, wir freuen uns wirklich über jede Spende, weil sie ein konkretes Zeichen von Solidarität und auch Hoffnung ist in diesen doch etwas schwierigen Zeiten.
Wir bedanken uns dafür. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast euren FreundInnen weiterempfehlt, ihn bewertet, uns auf Social Media folgt oder auch den NSU Watch Newsletter abonniert. Auch dazu findet ihr den Link in den Links zum Podcast. Und bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen zu finden, @nsuwatch und @rechte_gewalt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro, und tschüss an alle. Passt gut auf euch auf.